Hallo Wiebke.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Agnes trifft, dem Podcast, dem Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden.
Genau, und wir sind hier wie immer in der Agneskirche und vor mir steht die wunderbare
Wiebke Ladwig. Und vor mir steht der nicht minder wunderbare.
Naja, Peter Otten, ich bin Pastoralreferent in St. Agnes. Und wenn ihr ein paar andere Geräusche noch hört in den nächsten 45 Minuten, heute ist die Greta nochmal mitgekommen, mein kleiner Pudel. Sie brauchte nochmal ein bisschen Auslauf und eine Pinkelpause und dann habe ich sie kurzerhand mitgenommen. Also ja. Es kann sein, dass sie gleich jault oder bellt, dann wisst ihr schon mal Bescheid.
Und wenn ihr die vorletzte Folge über den Trost gehört habt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich meine Hand auch gleich ins Pudelfell vergraben habe und Greta einmal durchgekrabbelt habe. Und deswegen stehe ich jetzt hier total entspannt, obwohl dieser Tag alles andere als entspannt war. Ja, wir stehen hier in der Agneskirche im Kölner Norden in Köln, in der größten Stadt am Rhein. Und bevor wir loslegen, kurz mal ein paar Grüße zu den Menschen, die uns jetzt gerade auf den Ohren haben, nämlich.
Ja, zum Beispiel die Regina, die gar nicht weit von weit entfernt von dem Ort lebt, wo wir senden. Herzliche Grüße an die Regina.
Ja, an Sarah, die ja auch schon mal hier in der Agneskirche war. An Susanne und an all die Menschen, die jetzt viel weiter weg oder auch ganz nah uns jetzt, wie gesagt, auf den Ohren haben. Und es ist wirklich so, weil das immer mal wieder Thema ist. Wir sprechen wirklich gerne miteinander. Ich muss auch sagen, ich würde auf unsere Gespräche auch gar nicht mehr verzichten wollen.
Oh, das ist ein tolles Kompliment.
Ja, also, ne, weil ab und zu, wir bekommen ja von euch auch schon mal Resonanz, Feedback, Rückmeldung per Mail oder als Kommentar oder Direktnachricht. Manchmal auf der Straße sprechen wir mit euch darüber. Und doch, also wir machen das hier wirklich einfach gern.
Ja, das stimmt. Und heute haben wir wieder ein Thema mitgebracht, das wir, glaube ich, auch gerne machen. Ich hatte dir heute vorgeschlagen, ob wir über den Rhein sprechen können. Und du hast sofort gesagt, oh ja.
Der Rhein, ja, der große Fluss, der hier durch, der Strom, der durch Köln fließt. Aktueller Pegel, Rheinpegel in Köln, 182 Zentimeter. Er ist wirklich sehr niedrig.
Das ist aber wirklich niedrig.
Ja, war heute um 14.45 Uhr. Man kann den aktuellen Rheinpegel immer auf einer Seite in Köln abrufen. Und da steht dann eben auch, dass der Normalstand 3,21 Meter ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ab 11,30 Meter die Überflutung der Altstadt. Es gab Jahrhunderthochwasser 1926, 1993 und 1995. Und an die letzten beiden kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Also das war, da übertraf es so die Marke von 10 Meter und der Rhein rückte sehr nah. Ich war damals, 1993, fing ich mein Studium in Bonn an, beziehungsweise setzte es dort fort und wohnte in Hersel. Und ich fragte mich in dieser Zeit, wie weit möchte der Rhein es denn bitte schön noch treiben? Das wird ja allmählich hier doch gruselig.
Ja, an das dieses Hochwasser erinnere ich mich auch. Ich habe damals in Bonn studiert, genau wie du. Und ein Freund von mir wohnte damals, hatte eine Bude in der Nähe von der Oper. Also wirklich an Ufernähe. Und dessen Keller, weiß ich noch, war auch vollgelaufen. Und er hoffte, dass nicht seine Wohnung noch voll laufen würde, weil er nämlich eine Wohnung im Erdgeschoss hatte. Das ist wohl gut gegangen, aber da habe ich auch zum ersten Mal live so ein Bild gesehen. Du machst die Kellertür auf und schaust in einen See. Das war schon gruselig.
Ja, Hochwasser und Überflutungen ist auch schon etwas, was hier am Rhein in seiner ganzen Geschichte auch regelmäßig vorkam. Und je mehr die Menschen ihm auf die Pelle rückten, desto mehr Folgen hat oder hatte es eben auch für Menschen. Wenn man hier am Rhein entlang geht, das tun wir beide ja auch immer gern und regelmäßig, wenn nicht gar täglich, dann sieht man auch den Hochwasserschutz. Denn nach den letzten großen Hochwassern wurde dann eben auch wurden Schutzmaßnahmen erhöht, denn da stand das Wasser wirklich bis in der Altstadt.
Ja.
Ich weiß noch, als ich in Bonn studiert habe, da waren auch Kommilitonen und Kommilitoninnen, die morgens nicht mit dem Fahrrad kamen oder mit der Bahn, sondern die vom Haus aus mit dem Boot ans Ufer gefahren sind, um dann zur Uni zu kommen.
Ja.
Das war schon kurios.
Und apropos Hochwasser, ich weiß nicht, ob wir es in irgendeiner Folge aus anderen Gründen hier schon mal erzählt haben. Für mich ja eine unglaubliche Entdeckung, was ich lange nicht wusste. Nördlich von der Mülheimer Brücke gab es linksrheinisch ja 3 oder 4 Jahre einen Vergnügungspark, den Kölner Tivoli. Und der ist ja dann irgendwie Anfang der 70er Jahre auch abgebrochen worden, weil sich das nicht mehr gelohnt hatte. Man musste irgendwie, die Fahrgeschäfte und all das konnte nicht immer das ganze Jahr stehen bleiben. Die mussten abgeräumt werden und man konnte es einfach nicht hochwassersicher machen. Deswegen hat dieser Vergnügungspark nur 3 oder 4 Jahre, glaube ich, hat der bestanden. Ich habe im Internet mal gegoogelt, das könnt ihr ja auch mal machen. Googelt einfach mal Tivoli Köln. Da findet ihr unglaubliche Bilder. Also und wenn ich das richtig erinnere, war das sogar mal der größte Vergnügungspark. Verrückt.
Ja, in der Tat. Also ich meine, das Phantasialand ist hier nicht weit. Ne? Das ist ja auch so einer der ersten und größten Vergnügungsparks hier in Deutschland. Aber wir hatten auch das Phantasialand in anderer Form hier schon mal direkt in Köln.
Ja, und ein paar Reste kannst du noch sehen. Also es gibt zum Beispiel dieses weiße Geländer. Ich weiß nicht, ob du das dich erinnerst, wenn man, also es ist alles nördlich, linksrheinisch nördlich von der Mülheimer Brücke. Mhm. Da gibt es so ein weißes Geländer. Das steht einfach auf der Wiese. Ein weißes Geländer.
Ach.
So wie ein Terrassengeländer. Und da war mal die Terrasse vom Wiener Café.
Das ist ja verrückt, da muss ich mal drauf achten.
Ja, achte mal da drauf. Und jetzt, wo ich das weiß, dachte ich, was für eine grandiose Idee, da ein Café zu machen, weil du hast natürlich eine tolle Aussicht auf den Rhein. Ja.
Und das fehlt ja so ein bisschen an diesem Rhein und das hängt vermutlich auch mit dem Hochwasser zusammen. Ich bedauere es immer sehr, dass es so keine Gastronomie richtig gibt unten am Rhein. Wenn man dann allerdings so sieht, wenn das Hochwasser wieder ist, wie hoch der krabbelt, kann man sich da schon vorstellen, warum das nicht ohne weiteres möglich ist. Ja, das Hochwasser, immer ein Thema hier am Rhein. Ne, dadurch schafft es ja der Rhein auch manchmal so 1-2 Mal im Jahr, mindestens eigentlich so im Frühling, ne, wenn das Schmelzwasser aus den Alpen anrollt und alles taut ringsum, dann steigt das Wasser hier und es gibt Hochwasser. Hochwassertourismus. Hochwasser, das einfach da ist. Also wenn man hier lebt, dann nimmt man das auch wahr, ohne Frage. Aber es kommt auf jeden Fall.
Ja.
Es wird das nächste auch wieder kommen. In den letzten Jahren war eher Niedrigwasser angesagt, also durch die Dürresommer auch hervorgerufen. Und jedes Mal ist natürlich eben auch hier die Binnenschifffahrt betroffen.
Genau, die irgendwann nicht mehr fahren kann. Sowohl bei Niedrigwasser als auch bei Hochwasser.
Ja. Und ich meine, das ist schon so etwas, wenn ich an den Rhein denke, wenn ich an den Rhein hier in Köln denke, dann denke ich oft, ja, es ist hier wirklich eine Autobahn. Ich bekomme ja auch mit, ne, Bilder, was weiß ich, wie der Rhein so in Basel ist. Sicherlich, ich weiß, dass ich, wir sind ja eben den Rhein auch irgendwie ziemlich abgereist, mehr oder weniger, können wir auch gleich mal drüber sprechen, wo wir schon überall waren. Der Rhein hier in Köln, gerade so, wo die Innenstadt ist, ist ja schon auch eine Autobahn.
Genau. Ich habe vor ein paar Tagen mit Uli Ohrmanns gesprochen, unserem Buchhändler. Wir kamen auf das Thema Rhein und das ist auch einer der Gründe, warum ich Wiebke vorgeschlagen habe. Lass uns doch mal über den Rhein sprechen, weil der Uli die These aufgestellt hat, Köln versteckt den Rhein. Und ich war zunächst irritiert und dachte, wieso? Also in jedem dritten kölschen Satz kommt Rhein drin vor, kann man doch nicht sagen, der wird versteckt. Aber der Uli hat gesagt, ja, also wenn du hier in den Rhein gehen willst, musst du erstmal über Steine klettern. Und er meinte natürlich zum Beispiel in der Altstadt diese Promenade, wo du tatsächlich vom Rhein eigentlich erst was siehst, wenn du richtig nah rangehst. Und ich finde, da hat der Uli recht. Also der Rhein ist irgendwie so ein bisschen ambivalent. Er ist irgendwie, alle Menschen reden drüber, aber richtig erleben. Da muss man schon ein bisschen die Beine in die Hand nehmen und sich bewegen, um den Rhein in Köln richtig zu erleben.
Ja, das stimmt. Also es ist schon so, dass hier im Kölner Norden, wenn man also ein bisschen nordwärts rausgeht, so über die Zoobrücke und über die Zoobrücke hinaus, da fangen ja so die Rheinauen an. Ne, das finde ich wirklich sehr schön. Das sind dann auch so alte Auwälder, die eben auch wichtig sind, wenn sie überflutet werden, wenn das Hochwasser kommt. Ist aber natürlich auch sehr beliebt, um dort spazieren zu gehen oder auch im Sommer zu grillen oder wie auch immer. Und je weiter man, ne, dann kommt man so Richtung Nil, da ist ja auch wirklich viele Wiesen, viele Büsche, das ist ja richtig Wildnis. Ich bin da jetzt im Sommer mal mit dem Fahrrad durchgefahren und dachte, wow, das ist ja richtig Wildnis hier.
Genau, da war das auch länger nicht gemäht.
Ja,
also da habe ich auch gedacht, Das war da so hochgewachsen, dass die Wege nicht mehr zu sehen waren. Und ich weiß, ich war mit Greta mal irgendwann da spazieren. Also ich gehe mit Greta dreimal in der Woche ungefähr dahin, morgens. Und das war so zugewachsen, ich habe resigniert. Ich bin dann, habe mich dann durch diese Wildnis durchgeschlagen, bin dann oben zu, wo diese ganzen Lastwagen stehen, einfach weitergegangen, weil es war kein Durchkommen mehr. Verrückt.
Ja, Wahnsinn. Und das hier sind ja nur wenige Rheinkilometer, die der Rhein durch Köln fließt. Überhaupt, es gibt eine wirklich nette kleine Anekdote oder ein Faktenkuriosum, was ich gefunden habe, als ich vorhin nochmal, ich bin ja die immer vorher mal nochmal googeln muss und das Internet ins Internet guckt. Ein Kölner Biologe, Bruno Krämer, hatte 2010 herausgefunden, dass der Rhein fälschlicherweise über eine relativ lange Zeit hinweg in allen Lexika, in allen Nachschlagewerken, wie auch immer, eine falsche Länge zugesprochen worden war.
Verrückt.
Nämlich seit den 1960er Jahren war er plötzlich 1320 Kilometer lang, obwohl er eigentlich nur 1230 Kilometer lang ist. Und das war tatsächlich ein Zahlenverdreher, den irgendjemand mal gemacht hat. Und dann wurde das immer so fröhlich übernommen. Wer da jetzt von wem abgeschrieben hat, man weiß es nicht. Bruno Krämer hat den Rhein nachgemessen. Er hat gemessen vom längsten Quellfluss am Vorderrhein in Graubünden bis zur Mündung in die Nordsee bei Hoek van Holland. Und wir kommen auf 1233 Kilometer.
Verrückt, aber das wird den Kölnern, Kölnerinnen und Kölnern gefällt sowas ja, ne?
Ja.
Also man sich einfach mal ein bisschen größer machen, ein bisschen schöner machen. Wir kommen in der schönsten Stadt Deutschlands und so weiter, hört man ja jeden Samstag, wenn man im Stadion ist. Von daher.
Ja, es passt irgendwie, ohne Frage.
Für die Kölner normal.
Man muss ja auch sagen, dass der Rhein tatsächlich mal über 100 Kilometer länger war. Und zwar vor dieser sogenannten Rheinkorrektur vor über 200 Jahren. Als der Rhein begradigt wurde und kanalisiert wurde, was einfach auch mit den Hochwassern und den Überflutungen zu tun hatte. Ne? Das hat den Menschen damals schon das Leben auch schwer gemacht. Da hat man versucht, den Rhein irgendwie so einzufangen. Mhm. Und dadurch, dass es so viele Überschwemmungsflächen gab, gab es viel sumpfiges Gebiet und es gab wohl ziemlich viele Krankheiten und Seuchen. Also es gab verschiedene Gründe, warum man irgendwie versucht hat, diesen Rhein zu bändigen, und er meandert seitdem eben nicht mehr so rum. Ich war ja neulich, bin ich den Rhein runtergefahren, noch ein Stück mit dem Fahrrad, und kam dann durch die Lingenfelder Altrheinlandschaft. Und das ist ein Relikt aus der Zeit, als der Rhein begradigt wurde. Die Altrheinlandschaft, da schlängeln sich wirklich noch ganz viele letzte Stückchen vom Rhein durch ein großes Gebiet, und es ist alles wirklich sehr feucht und viele Frösche und Kröten quaken, und die Vögel finden es auch wunderbar und auch die Mücken.
Mhm.
Durch dieses Hochwasserjahr und durch dieses Wetter in diesem Jahr gab es nämlich wahnsinnig viele Mücken. Also die letzten Mückenstiche habe ich jetzt keine mehr, aber ich habe einige, also zig, mitgebracht. Aber das war eine tolle Altrheinlandschaft. Also ne, jetzt inzwischen geht man ja wieder dazu über, auch den Rhein wieder zu renaturieren, weil man festgestellt hat, naja, wenn man den Rhein kanalisiert, dann fließt er einfach auch schneller und kann sich, wenn Hochwasser ist, einfach nicht mehr so ausbreiten,
ja.
Sondern er entwickelt dann einfach eine ungute Macht.
Ja.
Das Wasser ausrichten kann, ne, haben wir ja auch in diesem Jahr auch in benachbarten Flusstälern leider gesehen und gemerkt.
Das stimmt.
Das alles konnte der Rhein eben auch. Spannender Fluss. Ich finde es immer irre. Ich stehe immer da und denke, wow, so viel Wasser. Ja, und ich habe so imaginär immer so eine Literscheppe Wasser in der Hand,
ja.
Und denke, wie oft kann ich wohl jetzt gerade diese Scheppe mit Wasser füllen? Das finde ich immer irrsinnig, wenn ich diese Masse von Wasser vor mir sehe.
Ja, und selbst in diesen trockenen Sommern, als der Rheinpegel mal unter einen Meter abgesunken ist, ich kann mich an so 62 Zentimeter und so erinnern, wo ein normaler Mensch ja denkt, da kann doch gar kein Schiff mehr fahren und so.
Mhm.
Habe ich schon gedacht, also was natürlich Quatsch ist, aber ich habe gedacht, wann hört der mal auf? Also da habe ich wirklich gedacht, wenn ich jetzt morgen aufstehe und mit der Greta laufen gehe, dann ist kein Wasser mehr da, so, weil ich immer dachte, es ging immer weiter runter.
Ja.
Und dann dachte ich, irgendwann ist der ausgetrocknet oder wie? Ist er natürlich nicht, aber.
Es wäre eine gruselige Vorstellung. Also ich muss sagen, ich finde es ganz seltsam, in einer Stadt ohne Fluss zu leben. Inzwischen ist es so normal geworden. Und es tut in einer Stadt sehr gut, am Fluss zu leben, weil man mal einen Ort hat, wo man aufs Wasser guckt und sonst nichts sieht.
Das dann stimmt.
Gut, hier sieht man dann auch immer noch Binnenschiffe. Ne? Immer morgens, wenn ich so meinen Gang ins Heimbüro mache, ist es fast immer die Zeit, in der die Wasserschutzpolizei auch gerade ihre Patrouille fährt. Dann hat man die Kanuten, die Kajakfahrer, die Leute, die was auf irgendwelchen Booten da auf dem Rhein rumfahren.
Ja, aber das finde ich, ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, wenn man mit dem Fahrrad zum Beispiel nach Süden fährt, ich würde mal sagen, also da in der Gegend von Köln-Weiß oder so, das ist ja wunderbar. Mhm. Also wenn du da mit dem Fahrrad bist oder auch spazieren gehst, da gibt es ja ein Stück Fahrradweg, was durch den Wald geht, also wo man irgendwie denkt, man ist, weiß ich nicht, in Holland im Urlaub oder so, ja. Und dann kommst du da raus und dann sind auf der rechten Seite Pferdekoppeln, weil da irgendwie so ein Pferdehof ist, kann ich mich erinnern. Wenn man ein Stück weiter fährt, kommt dann diese kleine Fähre, womit du auf die andere Seite übersetzen kannst und so. Und da erinnert ja ehrlich gesagt fast gar nichts mehr an diese durchindustrialisierten Rheine, ne, hier in Köln. Das ist schon ein schöner Luxus, den wir hier haben.
Fähren sind doch super, oder? Also ich meine, das ist ja schon ein gewaltiger Strom hier und war ja nicht ohne Grund auch immer so Grenzfluss, ne, denn den Rhein zu überqueren, da gehörte schon oder da gehört auch einiges dazu. Und die Fähre in Zündorf mag ich auch sehr gern.
Ja.
Die heißt nämlich Krokodil.
Genau.
Ja. Und es gibt noch eine, die heißt Strolch an der Hohenzollernbrücke, die kleine Fähre, mit der man nach Deutz fahren kann.
Da habe ich mich immer gefragt, fährt die immer noch? Fährt die manchmal? Wann fährt die?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hat auch einen Fahrplan im Internet.
Wahrscheinlich, ja? Wenn Opa ist und so, ne? Mhm. Leute, die Opa müssen.
Ich bin schon lange nicht mehr gefahren, leider. Aber es ist immer wieder ein Fest. Ich fahre ja öfters mal, was heißt öfters? Also entweder unten in Zündorf mit der Fähre, aber gerne oben auch in Hittdorf-Langel. Gibt es auch eine Fähre, die hat leider keinen schönen Namen. Die heißt einfach Rheinfähre, Hittdorf-Langel. Ist aber auch eine schöne Fähre. Und vor allem gibt es da in Langel das beste Zitroneneis von ganz Köln.
Ah, okay, das musst du in die Shownotes tun.
Unbedingt. Also da hat so ein Italiener hat da so seinen Eiswagen immer stehen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr über die Wintermonate, weiß ich gar nicht, muss man mal gucken. Aber meiner Meinung nach ist das beste Zitroneneis von Köln.
Bist du denn auch schon mal mit der Seilbahn gefahren?
Ja.
Ja?
Ja, es gibt ja hier eine Seilbahn über den Rhein. Wie kommt man also über den Rhein? Nicht nur, wie kommt man in Köln an den Rhein, sondern wie kommt man über den Rhein? Und eine Methode oder ein Mittel ist halt die Seilbahn. War vor ein paar Jahren ja mal in den Schlagzeilen, weil sich da irgendwas verhakt hatte und es eine Rettungsaktion gab. Menschen mussten irgendwie aus einer windumtosten Seilbahn-Gondel befreit werden. Hochdramatisch. Aber es ist schon toll, wenn man fährt, oder? Bist du mal mitgefahren?
Ja, es ist aber schon lange her.
Ja.
Ich bin als Kind von einem Nachbarsjungen eingeladen worden zu seinem Geburtstag. Und seine Mutter ist mit uns dann nach Köln gefahren. Ich vermute, dass wir im Zoo waren, das weiß ich nicht mehr genau, und dann in den Rheinpark rüber sind mit der Seilbahn. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit dieser Seilbahn gefahren bin. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich danach nochmal mit der Seilbahn gefahren bin. Ich kann mich jedenfalls daran noch erinnern, weil es das überhaupt das erste Mal war, dass ich mit einer Seilbahn gefahren bin. Wie alt war, da war ich vielleicht in der Grundschule, so, also es ist wirklich schon lange her. Und ich kann mich noch daran erinnern, es war ein schöner Tag, die Sonne schien und ich bin mit der Erwartung in die Seilbahn gestiegen, dass ich in einen blauen Fluss schaue und ich die Bläue des Flusses irgendwie von oben betrachten kann. Und ich war schockiert, wie dreckig, also wie braun das war in der Sonne, ja. Und das hat irgendeine kindliche Illusion in mir zerstört. Wahrscheinlich als Kind, wenn man die Flüsse immer so blau malt mit dem Malkasten. Und ich fahre über den Rhein und denke, was ist das für eine Plörre? Da weiß ich noch, dass ich, das hat mich wirklich lange beschäftigt, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ein Fluss braun ist. Aber das kann sein, ja. Das weiß ich seitdem.
Das ist wirklich verrückt, jetzt wo du das sagst, ne? Dass man den Fluss oder dass man Wasser als Kind immer mit dem blauen Buntstiften gemalt hat oder mit den Wasserfarben. Denn der Rhein ist ganz selten, dass er mal blau wirkt. Ja, also da muss wirklich strahlend blauer Himmel sein, dann schimmert er auch dunkelblau.
Mhm.
Aber oft ist er eben ziemlich aufgewühlt und führt alles Mögliche mit sich,
ja,
und weil er eben auch hier relativ schnell fließt.
Und jetzt nach der Flut war das ja ganz eindrücklich, wie viel Schutt und ja, auch Bretter, Balken, wo man denken konnte, wahrscheinlich alte Gartenhäuser oder irgendwas, Schuppen oder so, was da auch der Rhein mitgeschleppt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle erinnern kannst, da nördlich von der Mülheimer Brücke, wo dieser, wo man dann wieder spazieren kann am Rhein entlang. Da lag so ein Riesenhaufen Holz. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie ihn inzwischen abgefahren haben. Baumstämme, also war gar kein Durchkommen mehr.
Das Stammheimer Ufer da.
Und das war schon krass. Das hat mich schon auch, ja.
Da gibt es ja übrigens einen ganz tollen Skulpturenpark da in Stammheim,
ja,
ne?
Genau.
Wo ursprünglich früher mal ein Schloss war, also es heißt immer noch irgendwie Stammheimer Schloss, aber es gibt gar kein Schloss mehr, aber es gibt einen tollen Skulpturenpark da.
Ja.
Irrsinniger Baumbestand, also ganz alte Bäume, aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht direkt der Rhein. Aber es ist schön, weil es direkt am Rhein ist, genauso wie es ja hier linksrheinisch auch einen Skulpturenpark gibt, wo man auch fast vom Rhein aus.
Gibt es denn eine Lieblingsstelle für dich, wo du hier, wenn du hier spazieren gehst am Rhein, gibt es da eine Lieblingsstelle?
Ich muss ja sagen, dass es für mich immer ein Aufatmen ist, wenn ich den Rhein erreiche. Mhm. Ich gehe ja immer einen bestimmten Abgang runter, wo man dann eben auch so einen Anleger zugeht. Und das ist gar keine spektakuläre Stelle. Das ist so ein bisschen unterhalb von der Bastei oder mehr oberhalb. Kommt drauf an. Der Rhein fließt ja runter, also eher unterhalb. Aber von hier aus gesehen, ach ja, es wird kompliziert. Ich verzichte auf weitere Erklärungen. Also dieser Anleger, das ist für mich immer so eine Art Seismograph, wie eigentlich gerade so der Tag ist. Deswegen, wenn ich dann über den Gang ins Heimbüro schreibe, fange ich gerne damit an, ne? Am Anleger alles ruhig oder am Anleger ist heute was los. Das ist schon so eine Stelle, wo ich so das Gefühl habe, der Fluss erzählt mir jetzt einfach gerade, wie so der Tag ist. Auch wenn er da keinen großen Einfluss drauf hat, aber ich sehe, welche Farbe er hat. Ich sehe, wie, ne, wie der Himmel aussieht und ich komme so aus diesen Häuserschluchten heraus über die immer stark befahrene Rheinuferstraße.
Ja.
Und dann schaue ich so auf diesen Fluss. Und da ist natürlich auch was los, aber es vermittelt sich mir, ne, nach diesen Häusern, nach den Autos, vermittelt sich mir einfach sofort eine Ruhe und ich atme da ganz tief aus. Hast du eine Lieblingsstelle?
Ich habe eine pragmatische Lieblingsstelle. Also es ist ja so, dass ich mit dem Hund dreimal in der Woche versuche, morgens schon sehr, sehr früh an den Rhein zu gehen. Mhm. Einfach um mich zu bewegen, zu walken, zu joggen. Es gibt halt eine schöne Stelle, also die schönsten Stellen eigentlich, die man von hier aus erreichen kann, ist eben der Rhein, weil es da auch immer eigentlich sehr ruhig ist. Und ich mag die Gegend ab hinter der Mülheimer Brücke tatsächlich. Mhm. Also wo man dann wieder da am Ufer entlang spazieren kann, also hinter der Zoobrücke, wo man dann wieder am Rhein entlang spazieren kann bis zur Mülheimer Brücke, unter der Mülheimer Brücke her, die wird ja jetzt die nächsten 10 Jahre oder so noch repariert und so. Von daher ist es da nicht mehr so ganz beschaulich. Aber das heißt manchmal morgens so toll, wenn du da ganz alleine bist. Oder vielleicht noch eine Hundebesitzerin und irgendwie einen großen Hund begegnest oder so. Aber das ist schon auch faszinierend, dass man 2,5 Kilometer von zu Hause irgendwie geht. Und man hat den Eindruck, man ist im Urlaub tatsächlich. Also ich habe oft das Gefühl morgens, ich habe eine kleine Reise gemacht oder so, einen kleinen Ausflug. Und das finde ich total tröstlich irgendwie, dass das geht. Also dass man hier in Köln beides haben kann, ne? So das Städtische, aber eben auch so das Ruhige. Und es gibt 2 Varianten am Rhein. Also einmal gehen wir dann entweder bis oben in den Nieler Hafen, dann über diese kleine Brücke drüber und fahren dann mit der Bahn nach Hause, weil ich hasse es, denselben Weg zurückzugehen. Dann fahre ich lieber mit der Bahn, mit dem Hund in der Bahn zurück. Oder aber wir gehen über die Zoobrücke, über die Mülheimer Brücke, was im Moment kein Vergnügen ist, weil sich die Radfahrer und die Fußgänger da diesen kleinen Pfad teilen müssen, weil ist ja zurzeit nur eine Seite frei.
Ja.
Aber dann auf der anderen Seite habe ich jetzt ganz neu entdeckt für mich nochmal den Rheinpark, vor allen Dingen auch den Jugendpark. Und ich finde den Jugendpark ganz schön, weil das auch morgens ganz, ganz einsam und still ist. Und dann schaue ich manchmal ganz versonnen auf das andere Rheinufer mit dem AXA-Hochhaus und so. Und bin aber jetzt auch ein paar Mal auf der anderen Seite vom Damm gegangen, also unten, wo diese praktisch durch den Hafen, durch den Mülheimer Hafen. Da liegen ja auch schon mal morgens ein paar Schiffe. Und da gibt es ja so einen kleinen, schmalen Weg, den du dann entlang gehen kannst, bis unter die Zoobrücke. So. Ja. Und das ist irgendwie, das ist jetzt total unspektakulär, aber es ist einfach total still. Und du siehst diese Rheinschiffer da liegen, die dann irgendwie mit einem Schrubber irgendwas sauber machen. Für mich hat das was total Entschleunigendes. Also,
ja, das klingt sehr friedlich.
Ja.
Wird ja manchmal sogar noch forciert, ne? Oh, und das ist ganz nett. Ich habe gerade so zwei kleine Pudelpfoten an meinem Bein. Mhm. Greta findet es nämlich gerade ein bisschen langweilig. Dabei sprechen wir von ganz interessanten Sachen.
Vielleicht hat sie ja auch den Eindruck, du hast was dabei. Aber
vielleicht, ja. Also die Pferde sind ja auch immer davon überzeugt, dass in meinen Taschen Möhrchen nachwachsen, aber ich fürchte, Hundeleckerlis sind nicht dabei.
Ja.
Rheinpark. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept, das macht ja gar nicht. Ich dachte gerade, Rheinpark ist auch so toll, weil da gab es ja zweimal die Bundesgartenschau, ja, die da stattfand. Und wenn ihr mal in Köln seid, man neigt ja vielleicht dazu, oft auf der linksrheinischen Seite dann zu bleiben, ne? Da wo der Dom ist, der Zoo, die Altstadt, wie auch immer. Man hatte so das Gefühl, das Schokoladenmuseum ist ja auch bei BesucherInnen immer ganz beliebt. Aber im Rechtsrheinischen, der Rheinpark, das ist wirklich ein Besuch wert, denn es ist einfach schön. Also da merkt man, dass wurde alles sehr schön angelegt. Also man hat so ein bisschen 50er-Jahre-Anklänge noch. Ich glaube, in den 70ern war dann die nächste Bundesgartenschau. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es gab da auch mal eine kleine Seilbahn dadurch. Die gibt es leider nicht mehr, aber es gibt noch einen kleinen Zug,
ja,
mit dem man fahren kann. Und es ist wirklich schön. Also es ist echt schön angelegt. Man hat vor allem den besten Blick auf Köln, weil man eben dann den Dom sieht und die Hohenzollernbrücke. Also es ist wirklich ein
und
Besuch
wert. Es hat was Melancholisches. Und ja, ich nämlich aus zwei Gründen. Erstens, es wird ja gerade endlich dieses Café saniert.
Ja.
Das dauert natürlich wie alles in Köln dreimal so lang, wie es normalerweise dauern würde, wenn man jetzt nicht in Köln wäre, sondern woanders. Aber man kann jetzt erahnen, wie das mal aussehen wird. Ja, mit dieser 50er-Jahre-Architektur, die ja bisweilen auch sehr verpönt ist, weil man irgendwie dachte, die konnte nichts und die ist so schnell hochgezogen worden und so. Aber mich berührt das regelrecht, weil jetzt auch wieder dieses runde, dieses runde Dach zu sehen ist und so, ne? Und da kommt so eine schöne Terrasse dahin und so. Und an dieser Stelle, wo das Café ist, da morgens bemühen sich immer die Gärtnerinnen und Gärtner, das da schön zu machen. Also ich glaube, Köln investiert nirgendwo so viel in Blumen wie da. Und ich bewundere das total. Ich war jetzt heute Morgen noch joggen da mit der Greta und dann haben die scheinbar in den letzten Tagen alles winterfest gemacht und die Blumen abgeräumt. Und jetzt sind halt wieder diese braunen, torfigen Beete einfach da. Da kommt bestimmt irgendwas Winterfestes noch rein, wie man so sagt. Aber es waren die Blumen waren weg und da war ich so ein bisschen traurig, weil natürlich das auch ein Indikator ist, dass der Herbst kommt oder schon da ist. Und warum finde ich das melancholisch? Weil da dieser Platz vor diesem Café, was jetzt saniert wird, da liegen so Ziegel auf dem Boden. Also der Boden ist irgendwie aus Ziegeln gemacht. Und da, wo die Ziegel weggebrochen sind oder wo sie halt fehlen oder so, dann hat man einfach Asphalt dazwischen gekippt, wie man das in Köln so macht. Ja, einfach, da ist jetzt ein Loch, da kippen wir Teer rein.
Ja.
Und das ist so, ich finde, das erzählt so viel über diese Stadt. Verstehst du, was ich meine? Also so dieses, nehmen wir nicht so genau oder dieses Schulterzucken, was diese Stadt
reicht
auch
doch
hat. Reicht doch, genau.
Ja, reicht doch.
Reicht, ne? Doch, ja. Hätten auch immer Jotejang oder so, machen wir ein bisschen Asphalt rein. Und das macht mich so melancholisch, wenn ich da gehe, weil ich dann oft denke, ey, das könnte man sich mal ein bisschen Mühe geben. Und mir tun die Gärtner so gut auch, weil sie grüßen immer, wenn ich da durchgehe. Die sind so freundlich, dann grüße ich zurück. Und die haben dann auch nichts dagegen, wenn der Hund da rumläuft und so. Und dann denke ich, verdammt, das sind so tolle Menschen und die machen so eine tolle Arbeit. Und auf der anderen Seite, wenn ein Loch ist, wird da Tee reingekippt. Das finde ich einfach traurig. Ja.
Köln, wie soll ich sagen, Köln ist ja schon eine versehrte Stadt, ne? Auch natürlich durch die Kriegsschäden nach wie vor, die man ja auch immer noch ganz gut sehen kann, wenn man mal hinguckt. Es hat aber auch eben ein paar Schätze, auch ein paar unscheinbare Schätze und ich finde es auch immer schade, wie schlecht damit umgegangen wird. Ne?
Ja, und damit will ich nichts gegen den Rheinpark gesagt haben, weil ich stimme dir hundertprozentig tausendprozentig zu. Der Rheinpark ist wirklich ein Kleinod, ja. Das muss man wirklich mal sagen.
Aber auch eben in seiner Versehrtheit, denn ich meine, ja. Man merkt dann schon, ne, auch die, die Rabatten und die skulpturenartigen Bänke und alles, was da so hingestellt wurde. Man sieht halt deutlich, dass es eben aus den 50ern ist und das ist auch teilweise so ein bisschen, ne, blättert ein bisschen ab und sieht halt versehrt aus.
Ja.
Aber dadurch hat es eben auch einen großen Charme. Wahrscheinlich lebe ich schon zu lange in Köln, dass ich denke, reicht doch. Muss man doch, ja, also es ist nicht zu Tode saniert, das ist wirklich schön. Aber da sind wir ja auch ein bisschen bei der Rheinromantik, ne? Also 50er Jahre, gut, nicht die Rheinromantik, da sind wir eher bei, den, bei dem Rheintourismus damals. Ne? Ich denke so an die Kegelclubs, die nach Königswinter gefahren sind oder nach Rüdesheim oder St. Goar.
Ja.
Und die ganzen Schunkellieder, die natürlich auch immer noch so im Kölner Karneval gesungen und gesummt werden.
Fällt dir eins ein, Schunkellied?
Ich habe geschummelt, ich habe geguckt und ich habe eins gefunden, was ich schon einfach so witzig finde. Ich habe den Vater Rhein in seinem Bett gesehen.
Ich habe den Vater Rhein in seinem Bett gesehen.
Ja, der hat's
wunderschön. Der braucht nicht aufzustehen. Ja, super.
Ja. Und natürlich, toll ist ja mit dem Rhein, dass er sich auf Wein reimt.
Ja.
Und das war ja einfach immer etwas, was schamlos ausgenutzt wurde und was einfach sämtliche Schunkellieder auch dominiert. Also der Rhein ist nicht zu denken ohne Wein. Ne? Und,
Rhein und Sonnenschein.
Und Sonnenschein.
Gab es ja vor ein paar Jahren ein Lied, ich glaube, von den Domstürmern oder so. Die Menschen, die jetzt nicht in Köln leben, mögen das entschuldigen. Also es gibt ja eine ungefähr 10.000 Bands, die Stadt besingen. Und vor ein paar Jahren gab es irgendwie ein Lied von den Domstürmern, glaube ich. Die haben das dann auf die Spitze getrieben und auch ein bisschen ironisiert. Die haben dann gesungen, ohne Ring, ohne Wing, ohne Sonne Sching. Also ohne Rhein, ohne Wein, ohne Sonnenschein, nach dem Motto, ist diese Stadt nichts wert. Genau.
Ja, und ich glaube, das war eine Zeit lang auch so wie es jetzt eben, ne, was weiß ich, Köln ohne Dom, Karneval und FC nicht denkbar ist, waren es halt damals Rhein, Wein und Sonnenschein.
Genau.
Dieser ganze Ausflugstourismus, den es eben gab. Und da sprachen wir auch vorhin so, dass der Rhein in der Hinsicht ja wirklich auch ein Problem hat. Denn gerade das vielbeschworene Mittelrheintal, das ist ja nicht weit von Köln. Wir sind ja hier schon am Niederrhein. Das ist, klingt für einen Kölner immer ein bisschen komisch, denn man fühlt sich so einzigartig hier mit dem Köln. Aber ab Bonn gilt dieser Abschnitt des Rheins bis zur niederländischen Grenze als Niederrhein. Auch wenn wir vom Niederrhein sprechen, einfach was ganz anderes meinen, ne? So alles eher oberhalb von Neuss. Ist es aber hier auch schon, ne, weil wir dann eher sagen, nee, wir sind ja hier Rheinland.
Mhm.
Also ich glaube, die Begrifflichkeiten sind verschwimmende alle ziemlich. Mittelrheintal, Lorelei.
Ja.
Die, ne, der Inbegriff der Rheinromantik eigentlich, die Burgen dort.
Ja, und ich muss sagen, der Rhein war für meine Eltern auf jeden Fall ein Sehnsuchtsort.
Ja.
Und ich glaube, die haben das auf ihre Kinder übertragen. Wir haben ja schon ganz oft über unsere Herkunft gesprochen und ich würde sagen, ich komme schon so aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und wir haben zum ersten Mal Urlaub gemacht, so richtig Urlaub gemacht im Sinne von, wir fahren mal 2 Wochen oder 10 Tage weg, 1981, da war ich immerhin schon 12 und wenn wir vorher mal irgendwie weggefahren sind, dann sind wir in den Rhein gefahren, maximal mit einer Übernachtung oder so. Und natürlich haben wir das abgeklappert. Natürlich waren wir auf dem Drachenfels, natürlich waren wir in St. Goar, in St. Goarshausen, haben Katzenellenbogen oder wie diese Burgen heißen, Katz und Maus oder so, bestiegen und uns alle angeguckt und so. Ganz ehrlich, andere sind nach Amerika gefahren, wir sind an den Rhein gefahren. Und ich glaube, für uns hatte das aber eine ähnliche innere Bedeutung. So, der Rhein war ein Sehnsuchtsort.
Menschen aus Amerika und Asien sind an den Rhein gekommen, wegen der Rheinromantik, ne?
Ja, ja, klar. Mhm.
Also das war ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung. Ich meine, Rheinromantik ist in dem Falle auch eher so der übertragene Begriff, ne? Also die eigentliche Rheinromantik, die ja dann eher so ab 1800 losging. Ich hatte ein ganz schönes Zitat von Kleist gefunden dazu. Wo habe ich das? Hier. Das ist eine Gegend wie ein dichter Traum und die üppigste Fantasie kann nichts Schöneres erdenken als dieses Tal, das sich bald öffnet, bald schließt, bald blüht, bald öde ist, bald lacht und bald erschreckt. Hat Heinrich von Kleist 1801 geschrieben und interessant war einfach, den hat es ja wirklich sehr in das Rheintal gezogen. Und der war keine 16 Jahre alt, als er als preußischer Soldat das französisch besetzte Mainz belagert hat. Also irgendwas ist mit ihm da passiert. Ich meine, der hat sich ja auch mit Mitte 30 dann leider das Leben genommen. Also irgendwie auch ein Mensch, der echt beschädigt war und der im Rheintal etwas für sich gefunden hat. Und er war ja nicht alleine, ne? Hölderlin, auch so eine versehrte Seele. Gut, Goethe, ne, fand den Rhein eben auch ganz großartig und die begründeten eigentlich damals so diese Rheinromantik. Mhm. Ne, Brentano 1801 auch, der die Figur der Lorelei geschaffen hat. Bekannter ist natürlich Heinrich Heines Gedicht.
Also ich kann das tatsächlich nachvollziehen, was Kleist geschrieben hat, du vielleicht auch, weil ich weiß von dir, du weißt von mir, jeder von uns ist schon mal den Rheinsteig gegangen, also zumindest in Teilen. Und ich kann ihn jetzt nicht runterbeten, alle Etappen, aber das, was Kleist da geschrieben hat, das habe ich auch erlebt. Klar, das ist natürlich, wenn du da durch das Mittelrheintal läufst und bist ziemlich weit oben und dann läufst du irgendwie durch den Wald, kommst um eine Kurve rum, siehst den Rhein unten liegen und es ist auf einmal total still und du hörst gar nichts, außer vielleicht ein paar Tiere, ein paar Vögel. Und dann denkst du, das ist derselbe Fluss, der da in Köln durch die Stadt hetzt, das ist ja kaum zu glauben und so weiter. Also kann ich total hinterher nachvollziehen, ja.
Ja, so in manchen Stimmungen, da wabert es auch noch so durch dieses Tal. hier bei Heines Gedicht, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, der war Düsseldorfer oder so,
genau,
ne?
Genau, Düsseldorfer.
Der hatte ja auch mal diesen rheinischen Zungenschlag, wenn man mal die Lorelei mit diesem rheinischen Zungenschlag liest, dann ergibt sich da auch wirklich ein ganz anderer Ton, aber er schreibt dann eben weiter hier, die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein, der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.
Ja, alles schon erlebt, ganz ehrlich.
Ja.
Und apropos Lorelei, gibt es ja oben dieses tolle Theater, also diesen Festspielort, dieses Konzert Open Air Ding. Und da habe ich auch schon legendäre Konzerte gesehen, ja. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, Paul Simon, den habe ich da mal gesehen. Der hatte mal so eine Comeback-Phase. Anfang der 90er muss das gewesen sein. Und es gab mal so eine Zeit, da habe ich den sehr verehrt. Und zwar in der Zeit, als der mit südafrikanischen Musikern ein oder zwei Alben gemacht hat. Und dann hat er da oben ein Konzert gegeben, auf dem Rahmen seiner Welttournee vermutlich. Und das sind einfach auch Sachen, wenn du dann weißt, du bist da oben auf diesem Felsen, unten ist der Rhein und du hörst diese fantastische Musik. Also da kannst du schon auf die Idee kommen, lieber Gott, jetzt drück mal die Pausentaste, das ist gerade so schön hier, ja.
Ja, wiewohl das Mittelrheintal ja auch wirklich Probleme hat. Ne? Also das liegt einfach auch hängt zusammen mit dieser starken Zunahme des Verkehrs. Ich muss ja sagen, am schönsten finde ich es eigentlich, mit der Bahn da durchzufahren. Und ich nehme dann gerne statt ICE, ne, der viel schneller hat. Ich glaube, der spart eine Stunde Zeit bis nach Frankfurt. Also wenn ich irgendwie Richtung Frankfurt fahren muss, dann fahre ich gerne mit dem IC oder mit dem EC. Oder auch mit der Bummelbahn bin ich neulich gefahren, mit so einem Regionalbähnchen, der wirklich so an jedem Dorf hielt. Fahre ich wirklich gerne da lang. Also ich meine, man sieht dann einfach immer wieder auf diesen Wahnsinnsstrom, man sieht die Örtchen links und rechts, du siehst die Burgen.
Ja.
Es ist ja auch übrigens kein Wunder, dass es da so viele Burgen gab. Der Rhein war immer stark umkämpft, aber nicht wie man immer denkt. Gut, damals schon Römer und Germanen und die Franzosen und die Deutschen. Aber weil ich das wirklich ganz lustig fand. Vor allem gab es viele Burgen, weil die Kurfürstentümer Mainz, Trier und Köln sich ständig um die lukrativen Zolleinnahmen der Rheinschifffahrt gezofft haben. Mhm. Deswegen haben die überall Burgen hingebaut, um diese Zolleinnahmen irgendwie sich zu sichern. Und die armen Rheinschiffer, die mussten wirklich überall blechen. Fand ich irgendwie noch ganz charmant, weil man denkt ja mal klar, dass es liegt irgendwie an den Franzosen und die Deutschen, die sich da ständig gestritten haben. Nee, nee.
Aber waren die Kölner sich auch beteiligt mit diesem Stapelrecht, oder?
Ja, natürlich. Die wollten da auch nochmal abkassieren. Ne? Mhm. Ja, schon ganz witzig. Aber Mittelrheintal, ne, man hat da eben die Güter, den, auf der einen Seite den Güterbahn und die B8, dann hast du auf der anderen Seite die, den Personenverkehr der Bahn und die B9, dann hast du in der Mitte den Rhein, ne, der durch das enge Mittelrheintal einfach auch wirklich, es schallt einfach, du hast die Dieseldämpfe da von den Binnenschiffern. Es ist schon gebeutelt. Und dann haben die dann irgendwann auch, führte der Verkehr ja nicht mehr durch die Orte, was für die Orte gut ist, aber dadurch hat man wirklich das Gefühl, auch wenn man da mal den Rheinradweg fährt, ne, im Mittelrheintal, das ist wirklich nicht schön. Das ist zwar Weltkulturerbe, aber man fährt im Grunde einfach an den ganzen Orten auch vorbei, weil auch die Straßen vorbeigeführt wurden.
Mhm.
Also alle Leute rauschen vorbei und in den Orten bleibt auch kaum noch jemand. Ne? Und deswegen haben die Orte einfach echt zu kämpfen. Der Tourismus, da ist erlahmt, die jungen Leute sind weg. Und es gibt den Frank Zimmer, der ist Journalist, der hat ein tolles Blog, Mittelrheingold, werde ich auch verlinken, wo der auch wirklich so diese ganzen aktuellen Themen aus dem Mittelrheintal immer mal wieder regelmäßig aufgreift.
Mhm.
Da gibt es schon auch Menschen, die versuchen, was zu bewegen. Aber
ja, das finde ich auch, finde ich auch schön. Also ich habe auch schon ein paar Radtouren gemacht am Rhein und es gibt ja so diese Pensionen, die sich jetzt auf so Radtouristen spezialisieren und sich dann auch zusammenschließen und irgendwie man den Eindruck hat, die wollen was miteinander auf den Weg bringen und so. Und wir haben da auch schon viel, wahnsinnig viel Gastfreundschaft entdeckt und erlebt und das, da bin ich persönlich sehr dankbar, dass es da offensichtlich auch Versuche gibt, die ein bisschen fruchten. Also weil sie jetzt auch natürlich neues Publikum brauchen, jüngere Menschen, mitteljunge Menschen, sportliche Menschen, Menschen, die gerne sich bewegen, wandern, Radfahren. Und ich glaube, in Teilen gelingt das da und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön.
Ja, der Rheinsteig hatte auch echt viel bewegt. Ne? Also ich muss auch sagen, dass es für mich auch sehr attraktiv ist, also das ist toll, man hat da schöne Sachen zum Einkehren, ne? Dann hat man wirklich gute Wege und auch anspruchsvolle Wege, also das macht wirklich schon Freude und ich bin halt gerne beispielsweise Artmuseum Rolandseck.
Ah, wunderbar.
Das ist das meistbesuchte Museum in Rheinland-Pfalz, ne? Da sind wir schon ein Bundesland weiter und das ist so ein alter Bahnhof, so aus dem 19. Jahrhundert, wo man dann auch aussteigt. Und dann kommt man zu diesem Wahnsinnsbau von dem amerikanischen Architekten, ich glaube Amerikaner ist er, ne? Richard Meyer, so ein weißer Bau. Es ist ein irres Gebäude und drin gibt es einfach immer wieder überraschende Ausstellungen. Es gibt eine tolle Sammlung, so zentral im Mittelpunkt stehen natürlich hier auch Hans Arp und seine Frau Sophie Teubner Arp. Die waren so, ja, nicht so die Pioniere abstrakter Kunst, so die Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Hans Arp, einer der Gründungsmitglieder vom Dada, ne, und die Kunst, das Wort, die Räume, ständig dann auch noch so diese Blicke in diese wahnsinnige Landschaft, das ist einfach traumhaft, ein traumhafter Ort.
Absolut. Ich persönlich bin da zum ersten Mal gewesen, vielleicht auch Anfang der 90er Jahre, im Rahmen meines Studiums. Und ich habe da zum ersten Mal mich tiefer mit Josef Beuys befasst. Das weiß ich noch genau. Da gab es irgendwie eine Ausstellung, wo Kunstwerke von Josef Beuys auch zusammengetragen worden waren. Und ich glaube, ich habe den Verdacht, dass viele Menschen auch hier aus der Umgebung da noch gar nie waren. Und da stimmen wir, glaube ich, überein. Leute, setzt euch in die Bahn und fahrt da mal hin. Ihr werdet es nicht bereuen, weil es ist wirklich, wirklich ein toller, toller Ort.
Ja, und da kann man wirklich gut mit der Bahn hinfahren. Wie gesagt, man hält direkt am Museum. Es ist eine eigene Station im Grunde, das Rolandseck. Und man fährt eine Stunde dadurch das wunderschöne Rheintal. Also das entschleunigt unheimlich. Und dann kommt man an diesen fantastischen Ort. Auch noch eine sehr gute Gastronomie da drin und es tut richtig gut. Und es war schon im 19. Jahrhundert auch so ein Ort der Künste. Also da sind wir wieder bei dieser Rheinromantik. Und da wollte ich noch, weil ich ein Buch mitgebracht, das wollte ich unbedingt noch mit reinbringen, weil die Zeit, die flutscht uns gerade schon wieder so davon.
Nein, das Buch musst du, davon musst du berichten, unbedingt.
Und da kommt nicht William Turner erstmal ins Spiel. William Turner, so der englische Landschaftsmaler, der Vertreter der Romantik in der Malerei. Der ist auch, hatte eine ganz große Faszination auch für das Rheintal, für den Rhein, für das Licht dort. Und Das Buch, was ich mitgebracht habe, ist von Hans-Jürgen Balmes und der hat die Skizzenbücher oder eine Kopie der Skizzenbücher von William Turner mitgenommen und ist so, ich glaube, 6 Jahre lang den Rhein abgewandert. Von der Quelle, also von der mutmaßlichen Quelle, so richtig ist die Quellenlage des Rheins ja gar nicht geklärt. Es gibt irgendwie, was hatte ich gelesen, über 130 Quellflüsse, die dann irgendwann der Rhein werden. Das ist ganz schön, finde ich. Bis halt zur Mündung in die Nordsee, da bei Hoek van Holland. Und Hans-Jürgen Balmes hat quasi eine Biografie eines Flusses geschrieben. Und das ist so ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch, was poetisch, klug, wissend geschrieben ist. Also für mich wirklich eins der besten Sachbücher, was ich in den letzten Jahren in den Fingern hatte. Und vor allem, weil er eben auch immer mal wieder so den Turner-Bezug hat, ne? Also auch für alle Menschen, die auch irgendwie mit den Bilderwelten von Turner entweder schon vertraut sind oder sich darauf einlassen mögen, kann ich wirklich auch nur so sehr empfehlen, weil es ist so ein wohltuender Blick auch auf die Welt. Und man erfährt etwas über die Flora und Fauna des Rheins, über die Geologie, über das Schiefergebirge. Und es sind so schöne erzählerische Abschnitte. Es ist ein Buch, wo man immer mal wieder auch so schön drin rumblättern kann und wo man auch von beispielsweise von der Synagoge in Speyer erfährt und wie da das Licht wieder scheint und man da ins Helle tritt, aus dem Dunkeln ins Helle und aus der feuchten, stickigen Luft der unterirdischen Schächte und Gänge trat man an die Sonne, an den Wind und in die vom Fluss aufziehende Frische, wo Israel weilte, weilte auch er, also auch noch etwas über die Kulturgeschichte der Zeit oder aber es geht auch um die Fähren. Ne? In diesem fließenden Raum sind Fähren Wegmarken. Bevor im 19. Jahrhundert die ersten Eisenbahnbrücken über den Rhein geschlagen wurden und die seltenen auf Kähnen montierten Schiffsbrücken in Mainz, Koblenz und Köln ablösten, bevor in den Wirtschaftswunderjahren schließlich Brücken über Brücken entstanden, waren Fähren die einzigen Verkehrsmittel, um von einem Ufer ans andere zu kommen. Und das ist so etwas, ne? Er beschreibt auch so ein bisschen, was dann passiert. Und ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr irgendwie ein Herz für den Rhein habt, dann braucht ihr einfach dieses Buch. Das ist jetzt eine echte Empfehlung.
Also dann werde ich es mir auch kaufen. Ja. Ich hatte dich nämlich irgendwo im Internet schon mit diesem Buch gesehen und dachte, ja, wahrscheinlich würde mich das auch sehr interessieren. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute über den Rhein geredet haben und dass du das Buch mitgebracht hast. Ich habe Appetit bekommen.
Auf ein jeden Buch Fall. Über den Rhein, der uns mit dem unerschöpflichen Fließen seiner Geschichten gefangen nimmt, wie mit seiner Stille. Hm. Und da sind wir wieder bei dem, womit wir angefangen haben, nämlich der Rhein für uns als ein Ort der Stille inmitten eigentlich des manchmal lauten und trubeligen Kölns.
Ja.
Und der nimmt einen dann eben so mit in seinem Fließen und Strömen.
Ja, und genau so ist es. Ja.
Alle, manchmal kann man so die, ne, Sorgen und Gedanken ihm ja, in Obhut geben und der nimmt sie dann einfach mit ins Meer.
Ja.
Und das ist einfach eine schöne Vorstellung. Ja, der Rhein, da sind wir echt ganz romantisch. Ich hatte ja auch noch die Nibelungen liegen, weil man kann den Rhein nicht denken ohne das Rheingold.
Das hast du mir auch in unserem Vorgespräch, jetzt sage ich wieder das tolle Wort, was ich so gerne sage, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du die Nibelungen so verehrst und…
Ja, deswegen muss ich sie wenigstens einmal kurz erwähnen.
Ja, auf jeden Fall, her damit.
Denn ich meine… Die deutsche Sage natürlich, die Sage der Nibelungen, wo Siegfried an den Hof der Burgunder nach Worms kommt und dort auf Kriemhild und Hagen von Tronje trifft. Und man ja nicht weiß, wo das Rheingold gelandet ist. Ne? Es heißt, dass Hagen ist bei Rüdesheim im Rhein, fallen gelassen hat, im Rhein versinken hat lassen. Es wird seitdem gesucht, das berühmte Rheingold. Und es ist so eine Sage, ohne die Nibelungen gäbe es keine Seifenopern. Ich bin davon überzeugt, weil es ist irgendwie auch eine Seifenoper, voll mit Verrat und Liebe und Leidenschaft und Hass und manchmal denke ich mir, meine Güte, Leute, hättet ihr einfach mal, ne, euch zusammen an den Tisch gesetzt und wärt freundlich miteinander umgegangen, aber dann hätte wahrscheinlich die Nibelungensage auch einfach nur 20 Seiten gedauert und es hätte vielleicht was sehr Beruhigendes gehabt, aber es wäre nicht die Sage gewesen, die sämtliche menschlichen Leidenschaften da noch rausgebracht hätten, mitsamt dem Tarnmantel, der unsichtbar machte, mitsamt dem Drachen, der getötet wurde, mitsamt dem Zwerg Alberich, der Siegfried dann eben das Rheingold übergeben hatte. Also, es ist eine sehr reichhaltige Sage und wer Rhein sagt, der muss auch Nibelungen sagen.
Das ist ein toller Satz. Ja. Wer Rhein sagt, muss auch Nibelungen sagen.
Ja, es gehört einfach dazu. Also,
du hast aber noch ein Gedicht mitgebracht.
Ja, nicht wirklich ein Gedicht, aber ich habe nur einen Satz gefunden, den ich so schön finde als Schlusspunkt, weil er einfach viel von dem, wo wir uns jetzt so reingesteigert haben, ne, mit dem Rhein, vom Beginn, wo er eigentlich mehr so eine lieblose, in Anführungszeichen, Autobahn ist hier in Köln, bis zu dem Ort der Stille, bis vielleicht auch so unseren Wanderungen zu Fuß und mit dem Rad durch die Rheintäler.
Dann schlage ich jetzt vor, wir verabschieden uns kurz, ja, und sagen den Hörerinnen und Hörern, wie sie uns erreichen können und dann erzählst du einfach diesen Satz.
Dann schicke ich euch mit diesem Satz, einen Satz von Kurt Schwitter, so viel sei schon gesagt, raus an den Rhein oder vielleicht eben in den Wald oder an einen anderen Fluss oder wie auch immer, findet den Ort, der euch die Stille gibt und erzählt uns gerne davon. Entweder per E-Mail an agnestrifft@web.de oder per Kommentar auf unserer Facebook-Seite oder als Nachricht. Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Schickt Peter und mir Nachrichten, sprecht uns an auf der Straße, wie auch immer. Oder schreibt uns via Twitter @agnestrifft.
Ihr könnt uns auch mal Themenvorschläge machen. Ach. Also worüber wir beide mal sprechen wollen. Was ihr gut fändet, worüber wir mal sprechen könnten. Das wäre doch auch mal was, oder?
Das ist eine interessante Idee.
Ja, also all das könnt ihr tun.
Ja, das könnt ihr tun. Und wir beschließen jetzt das Thema Rhein. Und ich sage, was Kurt Schwitters gesagt hat. Eigentlich ist der Vater Rhein gar kein Vater, sondern ein Fluss.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, Wiebke. Macht es ihr auch gut draußen und bis bald.
Tschüss.